Ja, aller Dank und alle Ehre sei nur ihm, haben wir gerade gehört aus diesem Lied. Und das kann ich nur ganz, ganz fett unterstreichen. Und so wie wir im ersten Lied ja auch schon gesungen haben, Herr, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich, so habe ich das auch erfahren in der Vorbereitung. Und ich habe ein wunderbares Thema für uns gefunden. Und ich möchte da zuerst mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen, eine der bekanntesten Schlachten der Weltgeschichte, von der auch heute noch oft erzählt wird, die in sehr fantasievoller Weise auch ausgeschmückt wird, ist die Schlacht bei den Thermopylen 480 vor Christus. Damals standen 300 Spartaner einer 1 Million Perser gegenüber. Stimmt alles so nicht. Laut Herodot waren es mehrere Millionen und 4.800 Griechen, davon 300 Spartaner. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, dass es eben diese um die 5.000 waren und auf der anderen Seite 200.000. Und das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Und die Frage war, wie konnten die sich so lange halten? Sie haben die Schlacht verloren, das ist bekannt, aber sie haben sich sehr lange gehalten und haben die Perser immer wieder erfolgreich zurückgeschlagen. Und das ging nur deswegen, weil sie an einer sehr, sehr schmalen Stelle gekämpft haben. Da war nur wenige Meter Platz. Und wenn man weiß, wie spartanische Hopliten gekämpft haben mit riesigen Speeren, die hintereinander gestaffelt alle eben nach vorne zeigten, dann wird vielleicht ein bisschen klarer, warum sie sich so lange behaupten konnten. Aber sie haben doch verloren. Obwohl sie top ausgerüstet waren, top ausgebildet waren, obwohl sie gewusst haben, wie sie zu kämpfen haben, haben sie doch verloren. Und in einer offenen Feldschlacht hätten sie sowieso keine Chance gehabt, nur eine halbe Stunde zu überleben. Aber diese Legende von den 300 Spartanern, die ist sehr bekannt. Und man muss sich dann doch wundern, wenn man in der Bibel liest von einem Kampf von 300 Mann gegen eine riesige, hochgerüstete Armee. Und diese 300 Mann waren unbewaffnet. Also nicht lange Speere und Schwerter und Schilde und Panzerrüstung, unbewaffnet, ganz ohne Waffen. Und wir kennen alle die Geschichte, die ist sehr bekannt. Und schlag bitte mal auf, Richter Kapitel 6. Und in Richter Kapitel 6 und 7, da wird berichtet von der Vorgeschichte und wie es dann zu diesem Kampf kam, der kein Kampf war, von 300 Unbewaffneten gegen ein riesiges Heer. Und die 300 Israeliten haben gewonnen. Ein überwältigender Sieg sogar. Und die Vorgeschichte, die finden wir in Richter 6, in den ersten 6 Versen, und die lese ich jetzt mal. Richter 6, Abvers 1. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hände Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie, und sie belagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe, noch Rinder, noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Bis hierher. Das ist die Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte beginnt damit, mit dem, was wir so oft lesen, gerade im Buch Richter, Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und vielleicht war es nicht böse in ihren Augen. Vielleicht war es auch nicht böse in den Augen der Umgebung, nämlich zum Beispiel der Midianiter. Und trotzdem war es böse, weil es böse war in den Augen des Herrn, denn nur er allein hat das Recht zu entscheiden, was gut und böse ist. Und die Baal, die Altäre des Baal und die Aschera-Standbilder, um die es da ging, davon lesen wir dann gleich noch, die waren damals für diese ganze Gegend völlig normal. Das war völlig normal für die damalige Welt. Aber es war eben nicht in Ordnung in den Augen des Herrn. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und das ist die Ursache des Ganzen und das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 6. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Hier passiert jetzt die Wende. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Vers 7. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Die Wende tritt ein, als Israel zum Herrn schreit. So wie wir es vorhin in Psalm 22, Vers 6 gelesen haben. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Das haben wir in der ersten Stunde schon gehört. Israel schreit zum Herrn und wird nicht zu Schanden, weil Gott dann eingreift. Und er tut das, wenn sie beten. Und auch das können wir für uns so mitnehmen. Wenn wir beten, dann greift Gott ein, dann handelt er. Und der erste Schritt, den Gott tut, das Erste, was Gott jetzt tut, ist, er zeigt dem Volk, was seine Sünde ist. Er befreit sie jetzt nicht zuerst von den Midianitern, sondern er zeigt ihnen zuerst durch einen Propheten, wo die Sünde ist. Das ist das Erste, was Gott tut. Weil die Israeliten, die haben kein Midian-Problem. Die haben ein Sündeproblem. Die Midianiter, die waren das Symptom. Die Krankheit aber war die Sünde. Und das darf man nicht verwechseln, das darf man nicht durcheinander bringen. Und es ist ganz wichtig, und beim Arzt ist es ja auch so, da muss eine richtige Diagnose gestellt werden, um dann richtig helfen zu können. Wenn die Diagnose falsch ist, dann kann die Behandlung nicht wirken, weil die Behandlung dann für eine völlig andere Krankheit ist. Und wir schätzen auch die Probleme oft völlig falsch ein, denen wir uns so gegenüber sehen und ignorieren viel zu häufig die Sünde. Lesen wir weiter in Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Engel des Herrn erscheint also nun. Zuerst kommt der Prophet und sagt dem Volk Israel, wo der Fehler liegt, wo das eigentliche Problem liegt. Dann kommt jetzt wirkliche Hilfe, nämlich der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, das ist im Alten Testament ganz eindeutig, der Herr selbst. Gott selbst kommt in einer sogenannten Theophanie, einer Gotteserscheinung und ist hier auf Erden. Und ich denke auch, dass es um die zweite Person der Gottheit, um den Sohn Gottes geht. Aber es ist zweifellos der Herr, das ist sicher. Und er selbst kommt jetzt, um hier für Rettung zu sorgen, weil er der Retter ist. Jetzt wird Gideon hier aufgerufen, er wird als Held, als tapferer Held bezeichnet und er wird dann für das Volk Israel sozusagen zum Retter, aber eigentlich ist er nur der Rettungshelfer. Er ist nicht der Retter, er ist nur ein Werkzeug des Retters, denn der Retter ist der Herr selbst. Und wir sehen das auch später noch. Lesen wir weiter, aber jetzt ab Vers 25 bis 27 und dann Vers 32. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Das eigentliche Problem, das haben wir in Vers 1 gesehen, war ja die Sünde, die Abkehr, die Vielgötterei. Das war das eigentliche Problem und das hat ja auch der Herr zuerst durch den Propheten ansprechen lassen. Aber bevor es jetzt zur eigentlichen Lösung dieses Midianiter-Problems kam, dieses Symptoms des eigentlichen Problems, da musste zuerst das eigentliche Problem beseitigt werden. Zuerst musste Baal weg, zuerst musste Aschera weg, bevor jetzt etwas weitergehen konnte. Denn Gott duldet einfach keine anderen Götter neben sich. Gott ist der einzige Gott und dieses Problem muss zuerst angegangen werden. Und, Entschuldigung, jetzt habe ich Vers 32 nicht gelesen, das wäre noch wichtig gewesen. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerub-Baal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Also Gideon bekommt jetzt sozusagen einen Spitznamen, weil er das getan hat. Und das wird jetzt auch gleich wichtig in Vers 33. Da steht jetzt nämlich, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jezreel. Warum tun die das jetzt? Ich meine, sie fielen ja regelmäßig ein mit ihren Horten und haben Israel überfallen. Aber das ist von der Beschreibung her jetzt etwas anders. Denn hier steht, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich. Hier findet etwas anderes statt. Sie haben gehört, dass hier der Altar des Baal niedergerissen wurde und die Statue von Aschera und wollen jetzt für diese Götter in den Krieg ziehen. So vermute ich es, so verstehe ich das. Muss nicht zwingend so sein, aber so verstehe ich es an dieser Stelle. Jetzt geht es erst richtig los. Vorher waren schon Angriffe da, aber jetzt kommt ein riesiger Angriff. Und die vorherigen Angriffe, die waren deswegen, weil Israel gesündigt hat, weil Israel Böses tat. Jetzt kommt der Angriff, weil sie etwas Gutes getan haben. Also man kann nicht immer, wenn eine Schwierigkeit auftaucht, ein Problem auftaucht, sagen, ja, das muss an Sünde liegen. Das ist nicht so einfach, denn manchmal kommen die Probleme auch erst dadurch, weil man das Richtige tut. Aber das alles ist von Gott geplant. Sein Ratschluss ist schon vorher festgestanden. Und er war jetzt nicht überrascht. Dieser Angriff, der kam nicht plötzlich. Gott hat das alles gewusst. Und jetzt bitte die Folie. Wir sehen hier drei Dinge. Und das wird jetzt noch ganz wichtig im Verlauf der weiteren Verse. Das wird ganz wichtig, dass wir uns diese Dinge immer wieder vor Augen führen. Erstens, bei Gott ist nichts unmöglich. Zweitens, Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Und drittens, nur bei Gott ist Rettung. Und warum hat Gott jetzt die Midianiter, die Amalekiter und die Söhne des Ostens angreifen lassen? Warum war das so? Obwohl die Israeliten jetzt etwas Richtiges getan haben. Warum kam jetzt dieser große Angriff? Er wollte diese drei Punkte hervorheben. Erstens, er wollte seine Macht erweisen, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Zweitens, er wollte, dass sich das Volk wirklich auf ihn ausrichtet, wirklich wieder ihm anhängt. Gott gibt nämlich seine Ehre keinem anderen. Und drittens wollte er retten. Er wollte zeigen, dass nur bei ihm Rettung ist. Und wir sehen dann in Vers 34 die Reaktion Gottes auf diesen Angriff. Reaktion in Anführungszeichen, weil Gott das ja alles schon vorher wusste und geplant hat. Aber was tat Gott, als Midian, Amalek und die Söhne des Ostens angriffen? Vers 34, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und er stieß ins Horn und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach. Was Gott tut, ist, er sendet seinen Geist. Und dieser Geist hilft ihm jetzt. Gott sendet die Hilfe nicht schon 2 Wochen vorher und nicht schon 3 Jahre vorher. Er sendet sie nicht rechtzeitig, sondern rechtzeitig. Nicht viel früher, sondern genau dann, wo Gideon eben die Hilfe braucht. Und wir sehen jetzt dann im weiteren Verlauf, wie dieser Geist Gottes Gideon Mut gibt. Und zwar einen Mut, der überwältigend ist. Einen Mut und eine Zuversicht, die wirklich unglaublich ist. Und gleichzeitig schenkt er Weisheit. Und er schenkt das Verständnis von Gottes Wort. Blicken wir mal zurück in Richter 6, Vers 16. Da sagt nämlich der Engel des Herrn etwas ganz Wichtiges zu Gideon. Das haben wir vorher nicht gelesen und jetzt lesen wir das. Richter 6, Vers 16. Da sprach der Herr zu ihm: Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Das ist eine Botschaft, die ist ja wunderbar und schwer zu greifen, schwer zu verstehen für einen Menschen, weil da steckt eine Macht dahinter, das kann man nicht so einfach verstehen. Und wir lesen jetzt weiter, also in Vers 34, er stieß ins Horn und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach und er sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasse und auch er wurde zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch Asser und Sebulon und durch Naphtali und sie zogen herauf ihnen entgegen. Und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, er beruft sich auf die Verheißung, siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne, wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und unten auf dem Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf und er drückte die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich nur noch diesmal mit der Wolle versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden sei Tau. Und Gott machte es so in jener Nacht. Es war Trockenheit auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden war Tau. Ja, die Geschichte mit Gideon und der Wolle. Vielleicht steht in euren Übersetzungen, er legte ein Vlies aus. Das ist so ein Stück Wolle. Er legte ein Vlies aus. Und natürlich kommt jetzt da der Gedanke auf, Gideon, was machst du da? Glaubst du nicht? Hast du so große Zweifel? Glaubst du nicht, was der Herr dir sagt? Aber vielleicht sollten wir nicht so vorschnell Gideon kritisieren, denn jetzt muss man sich das mal vorstellen, wenn wir das in Vers 34, 35 genau betrachten. Er ruft den Stamm seines Vaters zusammen. Er ruft insgesamt 3 volle israelitische Stämme zusammen. Da erscheint ein Heer von 32.000 Mann. Und dieser kleine Gideon, der kein Heerführer war, kein König, der steht jetzt plötzlich vor dieser riesigen Menschenmenge und denkt sich, ups, was ist denn, wenn ich, Gideon, jetzt dafür verantwortlich bin, dass 3 Stämme von Israel ausgerottet werden? Wenn ich sie in die Schlacht führe und wir gehen komplett unter? Vielleicht hat er in diesem Moment erstmals diese Verantwortung gespürt, diesen Druck, diese Last. Und dann hat er sich nochmal rückversichert bei Gott. Er hat sein Wort gehört, aber er wollte sich jetzt nochmal rückversichern. Sollten wir das heute auch machen? Sollten wir heute auch solche Zeichen fordern von Gott? Denn um das handelt sich ja, ein deutliches Zeichen. Ich denke nicht. Also Jesus hat ja ganz viele Zeichen und Wunder getan, um zu unterstreichen, wer er ist und welche Macht er hat. Er hat ganz viele Zeichen und Wunder getan und trotzdem hat er es sehr kritisch gesehen, wenn jemand Zeichen gefordert hat. Er hat davon gesprochen, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und das war Kritik. Diese Zeichen und Wunder sollten wir nicht einfordern. Wenn Gott ein Zeichen tut, ein Wunder tut, ja, aber wir dürfen es nicht einfordern, weil der wahre Glaube keine Zeichen braucht. Denn wir haben schon so viel bekommen. Und wir haben das vollständige Wort Gottes. Es ist vollständig offenbart. Sein Wille liegt schriftlich vor uns. Wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, das Ganze zu verstehen. Und der uns hilft, weise Entscheidungen zu treffen. Und wir haben das Gebet. Und wir wissen aus Jakobus 1, Vers 5, wenn wir keine Weisheit haben, wenn es unseren Weisheit mangelt, so dürfen wir ihn bitten und er schenkt uns das. Und dann brauchen wir kein Wolflies, das wir irgendwo auslegen oder andere Zeichen, nach denen wir fragen. Gideon brauchte diese Bestätigung, er brauchte diese Rückversicherung angesichts dieser riesigen Verantwortung. Wir brauchen das nicht. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist und wir haben das Gebet. Lesen wir weiter in Kapitel 7, die Verse 1 bis 8. Und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Heerlager Midians aber war nördlich von ihm, am Hügel More im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen: Meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus: Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Und der Herr sprach zu Gideon: Noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, so will ich sie dir läutern. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon: Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon: Mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Wegzehrung des übrigen Volkes an sich und deren Hörner. So entließ er alle Männer von Israel, jeden in seine Zelte, aber die 300 Mann behielt er da. Das Heerlager Midians war aber unten im Tal. Die Kernaussage von diesem Abschnitt und von den ganzen Geschehnissen, die finden wir in Vers 7. Will ich euch retten und Midian in deine Hand geben? Es ist nicht Gideon, der rettet. Es ist nicht die Streitmacht von 300, die rettet, sondern es ist der Herr, der rettet. Und wir sehen das dann auch, wie herrlich er das umsetzt. Und aus menschlicher Sicht ist das völlig absurd. Warum sollte ich meine Truppen reduzieren, wenn ich doch schon 32.000 Mann da habe? Warum sollte ich nur mit 300 davon losziehen? Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und was aus diesem Vers 7 auch hervorgeht, oder aus diesem ganzen Abschnitt, er gibt seine Ehre keinem anderen. Er lässt nicht zu, dass das Volk Israel sich hinterher hinstellt und sagt, wir haben einen riesigen Sieg errungen. Das erlaubt Gott nicht. Er gibt seine Ehre keinem anderen. Und er will dem Volk Israel überdeutlich demonstrieren, nur bei Gott ist Rettung und bei keinem anderen. Nur bei Gott gibt es Rettung. Und wir schauen uns diese drei Punkte noch ein bisschen näher an. Das erste, bei Gott ist nichts unmöglich. Lesen wir mal weiter in Vers 16. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörner in die Hand und leere Krüge, und in den Krügen waren Fackeln. Das ist die Bewaffnung. Keine Schwerter, keine Messer, keine Lanzen, keine Bogen, keine Schilde, keine Streitwagen, keine Pferde, nichts. Überhaupt nichts, keine einzige Waffe. Sie ziehen in den Krieg mit Hörnern, mit Krügen und mit Fackeln. Und woher hat Gideon diese Idee? Wir wissen, er wurde vom Heiligen Geist umkleidet. Er hat das vom Geist Gottes bekommen, diese Idee. Hörner, Krüge und Fackeln. Und damit ziehen sie in den Krieg. Das ist aus menschlicher Sicht völlig absurd. Jeder Militärstratege würde versuchen, mit möglichst starken Waffen und möglichst viel Waffen und möglichst vielen Männern dem Feind gegenüberzutreten. Und Gott sagt, nee, nicht so viel und keine Waffen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Legt ein Zettel oder ein Bändchen oder was auch immer in Richter 7, wir kommen da nochmal zurück, und schlagt bitte mit mir auf 1. Samuel 17. Da lesen wir nämlich einen Text, der das auch nochmal unterstreicht. Erster Samuel 17, auch sehr bekannt, Vers 41 bis 47. Und der Philister ging, damit ist Goliath gemeint, und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtereien Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Wir kennen die Geschichte, wir wissen auch, wie es ausgeht. David besiegt Goliath. Auch das ist ja als Sprichwort eingegangen in unsere Sprache. Der völlig Unterlegene besiegt den völlig überlegenen und überragenden Krieger der Philister. Aber der Herr rettet nicht durch Schwert oder Speer. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott den Sieg schenkt. Darum geht es eben nicht. Und genauso wie bei Gideon ist es auch hier. Er hatte eine Waffe, eine Steinschleuder. Er gegen einen gepanzerten Hünen, da anzutreten mit nur einer Steinschleuder ist ein bisschen wenig. Und wir wissen, wie es ausging, er hat gewonnen. Schlag bitte mit mir auf 2. Könige 6. Eine Stelle, die nicht so ganz bekannt ist, aber auch sehr wichtig. Und das Ganze wird hier nochmal unterstrichen. 2. Könige 6, Vers 14 bis 17. Hier geht es um den König von Aram. Ein mächtiger König. Und der hatte das Problem, dass Elisa dem König von Israel immer wieder gesagt hat, was passiert. Und da hat er militärisch nicht wirklich weiter Erfolg haben können. Und deswegen wollte er diesen Propheten vernichten. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Das waren keine feurigen Pferde und Kriegswagen der Israeliten, das waren die himmlischen Heerscharen. Und der König von Aram ist hier völlig machtlos. Der König von Aram unterliegt hier in diesem Kampf, obwohl Elisa keine einzige Waffe in seiner Hand hält, weil der Herr der Heerscharen, Jahwe Zebaoth, hier eingreift und seine Heerscharen schickt. Und dagegen ist jeder mächtige Militärführer völlig machtlos, völlig, ja, er kann nur verlieren. Er hat keine Chance. Und deswegen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wenn es aus menschlicher Sicht nicht so aussieht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. 2. Punkt. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Wir haben das schon gerade gelesen in Richter 7, dass Gott nicht zulässt, dass die Israeliten sagen, wir haben den Sieg errungen und er schickt die auch noch ohne Waffen dahin. Und wir lesen es aber auch ganz deutlich ausgesprochen in Jesaja 42. In Jesaja 42 in Vers 8. Da sagte es ganz klar, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. In Jesaja 48, ein paar Kapitel weiter, Jesaja 48, Vers 9 und 11, da spricht er über die Rettung und warum er das tut. Wegen meines Namens halte ich meinen Zorn zurück und wegen meines Ruhmes bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Und Vers 11, um meinetwillen werde ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden? Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Wir kennen das auch im Neuen Testament aus Philipper 2, wo steht, dass alle Knie sich beugen werden vor Christus. Alle Knie werden sich beugen. Da wird keines übrig bleiben, das nicht gebeugt ist, weil er seine Ehre keinem anderen gibt und über allen steht. Und nun schauen wir uns den 3. Punkt noch an, nämlich nur bei Gott ist Rettung, und lesen zuerst in Jesaja 43 den Vers 11. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. zwei Kapitel weiter in Jesaja 45, die Verse 21 und 22. Berichtet und bringt Beweise herbei, ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von alters her verkünden lassen? Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt nur diesen einen Retter. Und das bezeugt auch ein Petrus in Apostelgeschichte 4, wo er sagt, es ist kein anderer Name, in dem Rettung ist. Es gibt keinen anderen Namen als den des Christus. Es gibt nur diesen einen Retter, Gott, und keinen zweiten. Und es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, außer durch diesen Gott. Und jetzt blättern wir wieder zurück zu Richter 7 und schauen uns den großen Sieg an, den Gott errungen hat. Nicht Gideon und nicht die 300, sondern Gott. Und zwar Richter Kapitel 7 ab Vers 19 bis 25. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bethschitta nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und es wurden die Männer Israels zusammengerufen, aus Naphtali, aus Asser und aus ganz Manasse, und sie jagten Midian nach. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab Midian entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen bis Betbara und den Jordan. Da wurden alle Männer Ephraims zusammengerufen und sie nahmen ihnen die Wasserstellen bis Betbara und den Jordan. Und sie nahmen zwei Oberste von Midian, Oreb und Seeb, gefangen und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seeb schlugen sie bei der Kelter Seeb. Und sie jagten Midian nach und die Köpfe Orebs und Seebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Was hier passiert ist, ist einer, vielleicht der größte Sieg, den es überhaupt gegeben hat. 300 Unbewaffnete stellen sich Zehntausenden von Kriegern schwer bewaffnet gegenüber und die vernichten sich selbst und fliehen. Diesen Sieg kann nur Gott geschenkt haben, weil die waren ja unbewaffnet. Und er ist so groß und so gewaltig, dieser Sieg, dass Gideon sich Hilfe holen muss, um die zu verfolgen. Das ist ein wirklich gewaltiger Sieg, der da passiert ist. Und was Gott hier getan hat für das Volk Israel, das ist einfach wunderbar. Und er hat es ihnen vorher gesagt, was passiert, wenn sie von ihm abfallen. Und er hat gesagt, was passiert, wenn sie zu ihm halten. Und hier hat er wieder eingegriffen, um sie zu retten und hat ihre Feinde vernichtet. Wie wenden wir das jetzt für uns an? Was ziehen wir jetzt daraus? Für uns heute, weil die meisten von uns werden jetzt eher weniger in so eine Situation kommen wie Gideon. Unsere Kämpfe sind ganz anders, aber wir haben welche. Wir haben auch Kämpfe durchzustehen, kleinere und größere Anfechtungen, Versuchungen, Zweifel, Anfeindung, vielleicht körperliche Leiden. Es gibt Erziehungsmaßnahmen, Züchtigung Gottes, wenn wir nicht in die richtige Richtung laufen, weil er uns liebt und weil er uns zurechtbringen will. Und es gibt Feindschaft durch die Welt, weil wir eben nicht in demselben Dreck laufen wie sie. Und so war es ja damals bei Gideon auch, als er den Baal und die Aschera umgehauen hat. Da kamen die Feinde, weil er das getan hat. Wie gehen wir damit um? Zuallererst, wenn es um Anfeindungen von Menschen geht, dann müssen wir uns immer eines vor Augen halten, und das ist anders als im Alten Testament, und zwar völlig anders. Und wir lesen dazu in Epheser 6, den Vers 12. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Da steht etwas ganz Wichtiges über unseren Kampf. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir sind nicht aufgerufen, mit Waffen gegen Menschen zu kämpfen. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wenn man das genau nimmt, was hier steht, dann würden wir uns vielleicht wünschen, wir würden gegen Menschen kämpfen, denn die sind noch zu besiegen. Aber wie sollen wir denn ankommen gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt? Wie sollen wir denn in diesem Kampf bestehen? Wie soll denn das funktionieren? Und in Vers 11 ist die Rede von Kunstgriffen des Teufels oder je nach Übersetzung Listen des Teufels. Das erinnert mich an Judo, wo ein Kunstgriff angewendet wird, um jemanden zu Fall zu bringen. Und das versucht der Teufel mit uns ständig. Wie sollen wir gegen diesen Feind ankommen? Und wir haben noch einen Feind, und lasst uns mal 2. Korinther 10 lesen. 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Und auch dieser Feind ist mächtig. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier ist nicht die Rede von Teufel und von den Weltbeherrschern der Finsternis und den boshaften Mächten. Hier ist die Rede von Gedankengebäuden, Vernunftschlüssen, menschlicher Logik, nämlich alle menschliche Logik, die sich gegen Gott erhebt, ungeistliche Gedanken. Und wir wissen aus Markus 7, wo ja Jesus sehr deutlich sagt, dass alle bösen Gedanken aus unserem Herzen kommen. Das ist kein Feind von außen, den man so leicht bekämpfen könnte. Das kommt aus unserem Herzen. Und wer ehrlich zu sich selbst ist, der weiß, dass das da ist, dass es immer wieder zum Vorschein kommt auch, dass es immer wieder sich meldet, dieses Herz mit bösen Gedanken. Und das sollen wir zerstören. Das sind die Festungen, die wir zerstören sollen, die Festungen des Geistes, diese Gedankengebäude. Und das alles führt dazu, dass wir ständig unseren eigenen Midianitern entgegenstehen, dass wir uns ihnen stellen müssen, dass wir diesen Kampf führen müssen, aber eben nicht mit Waffen gegen Menschen, sondern wir müssen es anders tun, auf geistliche Weise. Und die Frage ist, wie das gelingen kann, wie wir den Sieg davontragen können. Wie kommen wir überhaupt an gegen die Kunstgriffe des Teufels? Kann sich einer von uns hier in diesem Raum anmaßen, diesen Kampf gegen die Weltbeherrscher der Finsternis aufzunehmen? Gegen die Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen? Ich denke nicht. Und wer von uns schafft es, alle unreinen, alle ungeistlichen Gedanken in sich selbst zu verbannen, völlig abzuschalten? Wer von uns schafft das, diesen Kampf zu gewinnen? Und wie können wir all dem Bösen begegnen, das aus dieser Welt auf uns hereinströmt, all die bösen Taten und bösen Gedanken, die da sind? Und da sind wir wieder genau bei diesen drei Punkten. Bei Gott ist das nicht unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er ist unser Retter. Und bei ihm ist es nicht unmöglich, dass wir gewinnen, dass wir überwinden. Er will von uns, dass wir überwinden, dass wir den Sieg davontragen. Und bei ihm ist das auch möglich. Aber, Punkt 2, Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Also wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen. Er gibt seine Ehre keinem anderen. Und nur bei ihm ist Rettung. Können wir jetzt diesen Kampf gegen unsere Gedankenwelt, gegen unsere Vernunftschlüsse, gegen menschliche Logik, gegen die Bosheit dieser Welt, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis und den Teufel, können wir das angehen, diesen Kampf mit unseren Kräften, mit unserer Stärke, mit unserer Macht? Nein, natürlich nicht. Aber Gott kann es. Und deine Schwachheit zählt nicht. Meine Schwachheit zählt nicht. Das ist völlig uninteressant für Gott, wie schwach wir sind. Denken wir an den Gideon. Fackeln, Hörner und Krüge waren die Waffen. Denken wir an den David mit einer Steinschleuder, einem gepanzerten großen Mann gegenübertreten. Denken wir an Elisa, der gar nichts hatte, der einfach nur da in dieser Stadt saß. Und der Herr der Heerscharen hat die Heerscharen gesandt. Denken wir an den Paulus, der immer wieder verfolgt wurde. Und was hat er für Siege errungen? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann das tun. Und nur er kann das tun. Und wir müssen immer daran denken, dass es nur er ist und dass er seine Ehre keinem anderen gibt. Und deswegen können wir diesen Kampf nur bestehen, wenn wir beten. Und wenn wir seine Ehre suchen, wenn das unser Ziel ist, seine Ehre zu suchen, und wenn wir darum beten, dass uns das gelingt, in diesen Kämpfen unseres Lebens zu bestehen, dann kann das auch gelingen. Gideon musste auch zuerst den Baal beseitigen. Gott hat erst dann geholfen, als Gideon den Baal beseitigt hat. Und Gott hat erst geholfen, als das Volk Israel um Hilfe geschrien hat zu diesem Gott. Er gibt seine Ehre keinem anderen. Und angesichts der totalen feindlichen Übermacht ist es wirklich nur vernünftig, alle Hoffnung auf ihn zu setzen, weil es gibt keinen anderen Retter. Und das hat er auch ganz klar gesagt. Es gibt keinen anderen Retter als nur ihn. Und wenn wir von Gideon siegen lernen wollen, dann müssen wir den Herrn um Hilfe anrufen. Dann müssen wir überlegen, wenn so ein Kampf auftaucht, ist das jetzt ein weltliches Problem? Ist es ein geistliches Problem? Wo ist die eigentliche Ursache, die eigentliche Krankheit? Wo ist das eigentliche Problem versteckt? Und wenn es so Götzen in unserem Leben gibt, dann müssen wir Baal und Aschera umhauen. Wir müssen uns von Gottes Geist leiten lassen. Denn er zeigt uns, wie wir diesen Kampf bestehen können. Und wir dürfen auf Gottes Verheißungen vertrauen, dass er uns hilft, Überwinder zu sein und siegreich zu sein in unseren Kämpfen. Und dann gilt es wie bei Gideon. Mutig voran in den völlig aussichtslosen Kampf. Und gewinnen. Weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und weil Gott seine Ehre niemand anders gibt und weil nur bei ihm Rettung ist. Amen.